NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Birgit Hasselbusch. Einen schönen Samstag für Sie. Nach einem guten Abendessen kann man jedem vergeben, auch den eigenen Verwandten. Das hat Oscar Wilde einst gesagt und meinte in dem Fall mit dem Mahl unter anderem auch das Erntedankfest. Das ist offiziell morgen, eines der ältesten Feiern der gesamten Menschheit. Aufgedeckt wurde heute in Mecklenburg-Vorpommern, da sind die Feierlichkeiten schon losgegangen. Ausrichter ist die Stadt Stralsund und Tim Krohn serviert uns die Fakten rund ums Erntedankfest.
Mit diesem Fest soll Danke gesagt werden. Danke für die Lebensmittel, die wir alle erhalten. Und die weit mehr sind als nur billige Massenware. Mit diesen Worten hat Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus von der SPD an die lange Geschichte der Erntedankfeiern auch hier bei uns in Norddeutschland erinnert. Auf dem Marktplatz in Stralsund konnte Backhaus erstaunlich positive Zahlen präsentieren. Die Getreide- und die Kartoffelernte im Land lagen 2024 weit über dem Durchschnitt. Konkret heißt das, die Erträge beim Winterweizen, der in Mecklenburg-Vorpommern wieder einmal die größte Anbaufläche eingenommen hat, sind um 7,6% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ganz ähnliche Zahlen gibt es auch von der Wintergerste. Bei den Kartoffeln sind es immerhin 2,7% mehr als im Vorjahr. Aber das wiederum sind mehr als 21% mehr als im Durchschnitt der vergangenen 6 Jahre. Einziger Wermutstropfen ist offenbar der Raps. Die Witterung und der Schädlingsbefall haben hierfür nur mäßige Ergebnisse gesorgt. Allgemein spricht der Minister aber von einer ganz starken Leistung. Moderne und leistungsfähige Betriebe hätten mit viel Know-how, mit einem intelligenten Einsatz von Betriebsmitteln und innovativen Methoden ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Eines, wofür wir nicht nur an diesem Wochenende dankbar sein sollten, so Backhaus wörtlich. In Stralsund wird also aus guten Gründen ausgiebig gefeiert.
Also die Kinder wollen Pony reiten.
Eventuell Landmaschinen angucken.
Ein paar schöne Stände angucken, vielleicht ein paar regionale Produkte mitnehmen.
Also ich freue mich besonders auf den Anstich vom Stadtbäcker Herbstfestbier, muss ich persönlich sagen. Auf jeden Fall mein persönliches Highlight des Tages.
Die Stadt Stralsund ist übrigens zum ersten Mal Ausrichter dieses Landeserntedankfestes. Die direkten Verbindungen sind aber kaum zu übersehen. Der Hansestadt gehören immerhin 7200 Hektar Wiesen und Äcker, die von 50 Pächtern bewirtschaftet werden. Morgen ist in der Nikolaikirche ein Gottesdienst geplant. Danach startet der traditionelle Festumzug.
Und früher gelernt, wenn man zum Essen eingeladen ist, bitte sagen, vielen Dank für Speis und Trank. Doch leider müssen wir jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Infos waren das rund um den Auftakt zum Erntedankfest. Der 7. Oktober ist übermorgen. Ein Jahr nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel sprechen wir über die Auswirkungen des Nahostkonflikts an Hamburger Schulen. Denn Israel und Judenhass gehören offenbar zum Alltag dort. Viele Schulen besucht hat Stefan Hensel, ehrenamtlicher Beauftragter für jüdisches Leben und die Bekämpfung von Antisemitismus in Hamburg. Er meint, wir brauchen dringend einen eigenen Antisemitismusunterricht. Ich habe ihn gefragt, wie der denn aussehen sollte.
Sie haben ja schon in der Anmoderation gesagt, dass ich viele Schulen besucht habe. Und ehrlicherweise muss ich Ihnen sagen, dass genau nach dem 7. Oktober eigentlich gar keine Anfragen von Schulen mehr gekommen sind. Und dass mein Eindruck ist, dass man versucht, den Konflikt aus dem Unterricht und aus dem Schulraum rauszuhalten, was letzten Endes dazu führt, dass sich solche TikTok-Narrative verfestigen und dass einseitige Schuldzuschreibungen gegen Israel sich verfestigen. Also leider kann ich nicht bestätigen, dass ich bei vielen Schulen war, weil es so zu sein scheint, dass seit dem 7. Oktober eigentlich Lehrerinnen und Lehrer dazu angehalten sind, das Thema rauszuhalten. Vom 7. Oktober war das in der Tat anders und da habe ich mit sehr, sehr vielen Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Formaten gesprochen.
Haben Sie nachgedacht, wo die Gründe liegen könnten? Sind Sie da in Austausch auch getreten unter Umständen?
Naja, direkt nach dem 7. Oktober war ich zum Beispiel an einer Schule und ich fand das eine sehr interessante und auch gute Diskussion, die dort stattgefunden hat. Ich finde es auch vollkommen richtig, dass alle Themen und alle auch problematische Meinungen zur Sprache kommen und nicht zensiert werden, weil nur dann kann man überhaupt darüber sprechen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ein großes Thema ist, der Nahostkonflikt. Wie geht man mit Terror um? Was tut der Staat Israel? Was hat das mit dem jüdischen Leben hier in Hamburg zu tun? Wie ist eigentlich jüdische Lebensrealität? Da gibt es viele Fragen, aber wie gesagt, momentan scheint das nicht auf der Agenda der Schulen zu sein.
Und haben denn antisemitische Haltungen bei den Schülerinnen und Schülern, mit denen Sie da gesprochen haben, haben die den Eindruck, dass das seit dem Überfall der Hamas auf Israel zugenommen hat insgesamt?
Das kann ich nicht sagen, weil wir haben in Hamburg eine Situation, dass zum Beispiel antisemitische Vorfälle an Schulen nicht zwangsläufig gemeldet werden. Das heißt, die Hamburger Schulbehörde kann eigentlich nicht verlässlich sagen, wie viele Vorfälle es eigentlich gegeben hat. Und das bringt eine ganz komplizierte Situation. Wenn wir wissen, sozusagen aus der Dunkelfeldstudie, die wir gerade in Auftrag gegeben haben und auch abgeschlossen haben, dass es ein extrem hohes Dunkelfeld gibt, wenn es antisemitische Vorfälle gibt. Und dementsprechend, weil es keine Meldung gibt, kann man auch keine strukturierte Prävention machen.
Und wenn das Thema allgemein an Schulen gar nicht in der Form, wie Sie sich das vielleicht wünschen, stattfindet, ist es dann auch schwierig für Sie zu sagen, ob die Lehrerinnen und Lehrer überhaupt ausreichend geschult sind in der Hinsicht?
Naja, ich denke, da kann man schon ganz klar sagen, dass wir bisher den Themenkomplex Antisemitismus in der Lehrerinnenausbildung, also an den Universitäten, gar nicht haben. Also es findet nicht statt, es existiert einfach gar nicht. In der Lehrerinnenfortbildung existiert es schon, aber da ist es auf freiwilliger Basis, beziehungsweise im Referendariat findet es dann statt. Aber es ist nicht verbindlich und ein Thema, was so stark polarisiert, nicht zu thematisieren und die Lehrerinnen und Lehrer nicht fit zu machen für den Umgang damit, halte ich für total schwierig und auch unfair den Lehrerinnen und Lehrern, insbesondere denjenigen, die neu in die Schulen entlassen werden und unsere Schülerinnen und Schüler unterrichten, finde ich angemessen.
Wie könnte das Thema denn vermittelt werden? Was würden Sie sich wünschen?
Na, grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, erstmal Raum zu geben, dass Schülerinnen und Schüler sich artikulieren können, dass sie das, was sie aufnehmen und das, was sie konsumieren, wiedergeben können. Und mir geht es nicht darum, irgendwie ein Narrativ in die Schule zu bringen, sondern es geht mir darum, dass Schülerinnen und Schüler kritische Medienanalyse betreiben können und Fakten von Fake News unterscheiden können. Und gerade diese TikTok-Themen, die da reinkommen, diese kurzen 15-Sekunden-Videos, sind nicht dazu geneigt, eine komplexe Thematik, wie zum Beispiel diesen Terrorangriff, den die Hamas auf Israel am 7. Oktober durchgeführt hat, zu thematisieren. Da sind es dann emotionalisierte Bilder, die übrigens auch die jüdische Gemeinschaft schockieren, wenn Kinder im Gazastreifen verletzt werden oder deren Familienangehörigen getötet werden. Aber es ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen, warum passiert etwas, was ist die Ausgangssituation, damit Schülerinnen und Schüler sich auch wirklich ein Bild machen können. Und das ist auch die Aufgabe von Schule.
Stefan Hensel war das und der ehrenamtliche Beauftragte für jüdisches Leben und die Bekämpfung von Antisemitismus in Hamburg hat also eben im Interview bei uns gesagt, nach dem 7. Oktober kamen keine Anfragen mehr von Schulen. Mein Eindruck ist, meinte er, dass man versucht, den Konflikt aus dem Unterricht und dem Schulraum rauszuhalten, weil es so zu sein scheint, dass seit dem 7. Oktober eigentlich Lehrerinnen und Lehrer dazu angehalten sind, das Thema rauszuhalten. Vor dem 7. Oktober war das anders. Und dazu haben wir uns von der Hamburger Schulbehörde eine Stellungnahme eingeholt von Mara Sommerhoff vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, zuständig für das Thema politische Bildung.
Ja, also wenn wir auf die Schulen gucken und auch mit solchen Fragestellungen muss man sich ja fragen, was können und sollen Schulen, Lehrkräfte und SchülerInnen überhaupt leisten und was kann man erreichen? Und neben der fachlichen Bildung ist es uns ein hohes Anliegen, die SchülerInnen zur Mündigkeit zu erziehen und es ihnen zu ermöglichen, sich auch eigenständige Meinungen zu bilden und in der Schule ein Miteinander zu gestalten, in dem es eben möglich ist, sich zuzuhören, andere Perspektiven auszuhalten und Mitmenschlichkeit einzuüben. Und deswegen ist es im Hinblick auf den 7.10. und jetzt auch auf den Jahrestag völlig klar, die Nicht-Thematisierung ist überhaupt keine Option, sondern ganz im Gegenteil. Es muss in den Schulen thematisiert werden, es muss darüber gesprochen werden. Und wir haben als Landesinstitut die Schulen letztes Jahr ganz explizit und jetzt zum Jahrestag auch erneut ermutigt, zu diesen schwierigen Themen miteinander ins Gespräch zu kommen und aber auch bei bestimmten Grenzüberschreitungen dann ganz klar einzuschreiten. Wir haben alle Schulleitungen angesprochen und auch nochmal auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die unterstützen, dass das in den Schulen tatsächlich immer auch Thema sein soll und dass man gleichzeitig sich auch klar gegen jede Form von Antisemitismus und auch gegen jede Form von antimuslimischem Rassismus positionieren muss als Schule.
Mara Sommerhoff sagt das vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, zuständig für das Thema politische Bildung. Wir blicken nach Schleswig-Holstein. Mehr als die Hälfte der Menschen dort ist unzufrieden, und zwar mit dem Zustand der Sportanlagen im Land. Boden, Heizung, Sanitär oder Ausstattung sind oft alt und marode. Also etwa 1000 Sportstätten sind sanierungsbedürftig. Das Problem, Ende des Jahres läuft auch noch die sogenannte Sportförderrichtlinie aus und damit eben auch die möglichen Zuwendungen, um die Anlagen zu sanieren. Marlene Hildebrandt hat sich in Bad Oldesloe umgehört.
Die Fassade der alten Halle aus den 50ern hat Risse. Zum Tischtennis spielen ist die Halle eigentlich zu klein, der Boden schlecht, die Sonne scheint auf die Tischtennisplatten, Spieler werden geblendet. Jalousien gibt es nicht. Alles andere als optimal, sagt Trainer Stefan Geer.
Wenn die Eltern zum ersten Mal mit den Kindern hierher kommen und die Halle nicht kennen, dann gucken sie schon ein bisschen komisch.
Doch sie können noch trainieren. Andere Sportarten des Vereins haben größere Probleme. Das Schwimmbad der Stadt wird gerade saniert. Nicht zum ersten Mal, denn es ist aus den 70ern. 16 Vereine und 7 Schulen sind davon betroffen. Auch für die Wettkampfschwimmer wie Lara fällt derzeit das Training aus.
Also zu Hause habe ich so ein paar Hanteln. Es bringt zwar nicht so viel, aber es ist wenigstens etwas. Ich gehe auch manchmal ins Fitnessstudio, da haben Papa mich extra angemeldet. Und ich habe es probiert mit dem Laufen, aber es ist eher nicht so meins.
Hinzu kommt, dass die Stormannhalle, die größte im Kreis, ein Brandschutzproblem hat. Auch hier kann man seit über einem Jahr nicht trainieren. Einige Sportarten konnten in kleinere Hallen ausweichen. Doch beim Eltern-Kind-Turnen gibt es nun lange Wartelisten. Alle Fußballturniere sind abgesagt. Das hat Folgen, sagt die Vorsitzende Gudrun Pfandrei.
Wir haben vorsichtige Schätzungen für das Jahr 2024, dass wir mit einem Einnahmeverlust von ungefähr 25.000 Euro rechnen werden. Da sind die Eintritte bzw. die fehlenden Eintritte und Austritte eigentlich noch gar nicht berücksichtigt, weil wir das erst im nächsten Jahr auswerten können.
Die Mehrzahl der Sportstätten liegt in kommunaler Hand. Das Land förderte sie in den letzten Jahren mit 54 Millionen Euro. Doch damit ist Ende des Jahres Schluss. Dabei wäre es so wichtig zu investieren, wie Sportwissenschaftler Robin Kehler erklärt.
Nehmen Sie nur mal Inline-Hockey, nehmen Sie mal Pumptrack, nehmen Sie einen Parcours. Alles das sind so Dinge, Slackline, also so Dinge, die heute gerne gemacht werden. Die erfordern alle ganz andere Räume und nicht die alten Hallen, die meistens ohne Licht sind, schlechte Belüftung haben, zu groß sind und im Grunde auch bei gerade Kindern, die wenig Erfahrung haben, nicht gerade sofort eine einladende, heitere Stimmung auslösen.
Eigentlich könne man es nur noch sportlich sehen. Für Tischtennistrainer Stefan Gede ist klar.
Aufgeben geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Bloß, wir sind schon so viele Jahre und eigentlich hat sich an der Situation überhaupt nichts verbessert. Es wird eher von Jahr zu Jahr schlechter.
Am Ende hilft nur noch durchhalten.
Marlene Hildebrand über die maroden Sportstätten in Schleswig-Holstein. Sanierung in Sachen Finanzierung, offenbar kein Kinderspiel. Apropos.